Verkehrsrundschau-Funk wird unterstützt vom führenden Transportversicherer Krawack Logistik. Bei uns erwartet Sie ein Komplettangebot an branchenspezifischen Lösungen und Services für alle Handlungsfelder in Ihrem Unternehmen.
Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Ja, mein Name ist Jan Burgdorf und ich freue mich, dass Sie heute wieder uns zuhören und wir zusammen sind. Ja, ich stelle wieder die Fragen, das heißt, mein werter Kollege Fabian Fährmann wird Rede und Antwort stehen. Und wir kommen heute endlich zu einer Episode, die wir schon seit mehreren Wochen angekündigt haben, die uns wirklich auch auf dem Herzen liegt, kann man sagen. Und ich begrüße jetzt hier meinen Kollegen Fabian Fährmann, der mir jetzt hier zugeschaltet ist. Und ich kann auch noch ankündigen, wie eben schon gesagt, dass wir auch noch einen Gast haben werden in unserem Podcast. Haben wir das schon mal gehabt, Fabian? Hatten wir mal einen Gast?
Ja, ich hatte schon mal einen Gast, aber ich glaube, wir haben es noch nie gehabt, dass wir beide reden. Also, hallo erstmal, Jan. Und dann, ja. Und dann haben wir noch zusätzlich einen Gast zugeschaltet quasi. Also wir haben ja eine Dreifachschaltung, genau. Hier, ne? Ich sitze hier im Studio, ja. Du im Homeoffice und wir haben im anderen Homeoffice auch noch einen Gast sitzen, mit dem wir gleich reden werden.
Ja, genau. Sehr schön, ne? Ja. Das ist wieder für mich eine Premiere, aber wir denken mal, es wird technisch funktionieren. Wir hoffen das Beste.
Ja.
Ja, Fabian, also du hast dich in den letzten Monaten recht intensiv mit dem Thema E-Lkw aus China beschäftigt. Ein Thema, was hochkocht, was allein der Name China sorgt ja bei manchen schon für Sorgenfalten auf der Stirn. Mhm. Hintergrund ist die IAA Transportation Hannover Anfang September zu Ende gegangen oder Mitte September zu Ende gegangen. Und da waren wir doch mittelmäßig überrascht, ob der Vielzahl der Hersteller, die da aus China anwesend waren.
Das stimmt, ja. Wir sind ja beide über die Messe drüber geflitzt und haben uns das angeguckt. Und da waren einige Aussteller aus China da. Statistisch gesehen war es so, dass die Aussteller aus China von der reinen Anzahl her den zweiten Platz bei der IAA Transportation eingenommen haben. Also nur Deutschland hatte mehr Aussteller. Und dann kam schon China, genau.
Wahnsinn, hat man ja auch gemerkt, einfach an des Publikums, was rumlag. Man sah einfach, es sind sehr viele Menschen aus China oder aus Asien anwesend
gewesen.
Richtig,
genau.
Überdurchschnittlich mehr als in den letzten Jahren.
Es gab ja sogar einen China-Day bei der IAA Transportation.
Es gab einen China-Day, ja.
Der im Prinzip auch einfach die Produkte und die Menschen von dort ein bisschen in den Fokus rücken sollte, genau.
Ja, genau. Ja. Stark, ja.
Ja.
Ja, aber dann fangen wir doch vielleicht mal an. Welche Hersteller waren da oder welche Hersteller aus China interessieren sich überhaupt für den europäischen Markt?
Für den italienischen Markt kann ich dir jetzt nicht sagen, Jan. Aber
ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme. Also für Europa, auf dem LKW-Markt in Europa.
Ja, also ich glaube, die Frage muss man fast andersrum stellen. Jan, wer interessiert sich nicht dafür aus China? Ah. Also wir haben im Zuge meiner Recherche, habe ich mal angefangen und erstmal die Hersteller genommen, die dort waren. Die haben ganz interessante und auch witzige Namen, kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf, wie
traumhaft, ja.
Eine Windrose oder Super Panther, ja. Und den berühmten Weichei-Motor, den findest du ja ganz besonders toll. Also ich habe einfach mal angefangen und habe mal geguckt, welche Hersteller haben wir denn da überhaupt und welche gibt es denn in China überhaupt? Also wir haben da Sinotruk zum Beispiel, wir haben Foton, wir haben Dongfeng, wir haben Hongyan, Yak und wie sie alle heißen. Und einige von denen waren eben auch auf der IAA Transportation. Manche, so wie Sinotruk, das ist ja ein großes Konglomerat, da steht ja der staatliche Fahrzeugkonzern Chinas steht da ja als Dach drüber sozusagen und Sinotruk hat selber auch noch Untergesellschaften, die teilweise auch mit MAN zum Beispiel eine Marke gelauncht haben in China. Ja. Die waren ganz besonders stark vertreten, die haben echt vom Pickup bis hin zum 40-Tonner mit Wasserstoffantrieb richtig alles aufgefahren. Also und das ist, glaube ich, auch die Antwort auf deine Frage. Es interessieren sich sehr viele Hersteller aus China für den europäischen Markt und ganz besonders, was den elektrisch angetriebenen Markt angeht.
Das ist mir im Auge gefallen. Wir haben ganz viele chinesische Fahrzeuge gesehen und keinen einzigen mit Verbrennungsmotor.
Ja.
Also ein paar Wasserstofffahrzeuge waren da,
Genau.
aber es waren allesamt Brennstoffzellenfahrzeuge und also es gab, stimmt, sie gehen nicht davon aus, mit Verbrennern nach Europa zu kommen.
Ich
Das ist
meine, ein
auch
LNG gesehen zu haben. Ich glaube, ein LNG oder ein
ja.
CNG. Ja, aber da stand auch irgendwo im Eck rum. Also das war nicht im
Ah ja.
Fokus.
Der war wahrscheinlich vergessen, ja. Nee. Ja, aber hast du denn in deiner Recherche erfahren können, warum die sich so in unseren Ohren komisch nennen?
Ich sag mal so halb. Also ich hatte unter anderem mit Windrose eben gesprochen. Da steckt ein junges Unternehmen aus dem Jahr 2022 dahinter. Vielleicht auch eine ganz nette Anekdote. Normalerweise, wenn wir Interviews führen, sitzen wir ja doch schick gekleidet, entweder in irgendwelchen Besprechungszimmern oder zumindest schick gekleidet vor Teamsitzungen und sprechen dann mit CEOs. Bei Windrose habe ich mit dem CEO gesprochen. Das war ein etwas, ich sage jetzt mal, einfach eine andere Erfahrung. Der saß in, ich meine, Shanghai war es. Wir hatten ein Webmeeting. Er hat das Ganze auf dem Handy abgespielt, so weit und so gut. Aber im Hintergrund war ein Geburtstag von einem Kollegen. Und er saß da und hat Nudeln gegessen, während wir uns unterhalten haben. Das war irgendwie eine ganz andere Qualität von Gespräch.
Ein echter Start-up-Charakter.
Das war also noch mehr als Startup-Charakter. Das war echt krass. Aber ja, ich habe den CEO, Wen Han heißt der, habe ich
Ja.
gefragt, wie dieser Name zustande kommt. Ja, und dann hat er erzählt, was die Windrose bedeutet. Aber man sucht sich natürlich da für seine Marken Namen aus, die, ich sag mal, die einen Einstieg in Europa erleichtern würden, weil es bekannt klingt. Also das bringt dir jetzt nichts, wenn du mit, das ist zumindest die Überzeugung bei manchen der Startups, es bringt dir nichts, wenn du mit, keine Ahnung, G-Fang ankommst, sondern der Zugang ist leichter, wenn du starke Begriffe oder prestigetragende Begriffe aus Europa oder Deutschland verwendest, um halt hier schon mal so ein bisschen, ne, einen Anschlusspunkt zu finden, sage ich mal. Genau.
Und da war die Idee Superpanther. Also alles, was du jetzt gesagt hast, passt für mich da nicht dazu dann.
Nicht wirklich,
Also
nicht
ein
wirklich, nee.
Superpanther, da denke ich nicht an einen Lastwagen und auch irgendwie, weiß ich nicht.
Nee, aber denkst du bei Superpanther, bei dem Präsident für den europäischen Markt, an einen Dr. Michael Ruf? Das war nämlich auch eine Überraschung, Jan. Ich hab
Ja.
mit Superpanther ein Interview ausgemacht und dann wurde mir ein Gespräch mit Dr. Michael Ruf vermittelt. Zum Hintergrund ehemaliger CEO von Krauss Maffei und über 10 Jahre Vergangenheit im Kontinentalkonzern. Der ist
Okay.
jetzt Präsident für Europa bei Superpanther. Auch mit ihm habe ich gesprochen und ja, über den Namen haben wir da interessanterweise gar nicht so viel gesprochen, weil die anderen Ambitionen echt spannend sind. Also die haben auch natürlich voll elektrischen LKW entwickelt, beziehungsweise die Plattform dazu. Die sehen sich als Enabler, sagen sie, und wollen mit der Technologie da punkten und nicht mit fertig gebauten LKW. Auch
Ja.
2022 gegründet und haben halt in China einen Prototypen rumfahren. Der für Deutschland umgerüstet wird und oder für Europa umgerüstet wird und dann mit Steyr Automotive in Österreich fertig gebaut und dann auf den europäischen Markt gebracht wird. Und wir haben uns ja auch so off-topic schon mal drüber unterhalten, Jan, wenn man sich diese Verbrauchswerte anhört, die da in den Mund genommen werden, also wir können uns das nicht erklären, wie diese Werte zustande kommen. Da reden wir dann von einer Kilowattstunde pro Kilometer bei einem 50-Tonner fest ausgeladen, die uns da mitgegeben werden.
Ja,
Ja, das
aber
ist,
wie gesagt, das
ne?
würde ich mal gelassen sehen, denn auch in China gibt es Physik.
Ja.
Und du weißt, wir haben schon mit anderen, nicht mit chinesischen Herstellern, aber es gab da mal einen amerikanischen, nennen wir es ruhig Startup, die haben auch LKWs Berge runterrollen lassen und gesagt, wie toll die sind.
Ja.
Also das warten wir jetzt mal ab. Wenn es so wäre, dann wäre es natürlich dramatisch für unsere Hersteller hier.
Ja.
Ja, was man in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal sagen kann, also es ist ja nicht so, dass wir es hier mit Steyr Antriebstechnik zu tun haben, die diesen LKW montieren werden.
Stimmt.
Bitte?
Stimmt. Ich habe dir zugestimmt,
genau.
Jan.
Genau, richtig, ja. Nee, ich hatte Stopp verstanden.
Nein.
Ich dachte, was will er jetzt?
Nein, mach weiter. So,
ja, es ist tatsächlich die ehemalige MAN-Tochter Steyr Automotive, die ja schon mal ein großer Name im LKW-Bau war. Bis Mitte der 90er Jahre gab es den Namen. Das waren dann zum Schluss ungebrandete MAN-Fahrzeuge und irgendwann ist der Name Steyr gänzlich verschwunden. Ja, und jetzt kommt er scheinbar wieder auf LKW-Fronten.
Immer mal wieder auch mit, ne, also jetzt nicht nur mit den Super Panthers hier, sondern ja. Unter anderem auch mit Volta, ne? Wir erinnern uns.
Ja, das würde ich, ja, vielleicht
das
auch mit Volta,
vielleicht.
Wenn es dann noch was wird.
Du, ich bin gerade auf der Homepage, hier sind 2, 3 Bilder von dem Volta zu sehen, wie er angeblich gebaut wird.
Ja, aber wie oft wurde Volta jetzt gerettet? Aber gut, das ist eine andere Sache. Das war mit mal ab. Der größte Abnehmer war Schenker, glaube ich. Schenker gibt es nicht mehr oder ist übernommen worden. Also ja.
Schauen wir mal, ob sie die noch kriegen oder nicht, ja.
Bin ich etwas skeptisch, was Volta angeht.
Ja, aber war das nicht wieder, vielleicht auch an der Stelle mal ganz kurz, ne? Ich will mich nicht verrennen an dem Punkt. Aber diese, es gibt Unternehmen, die neigen dazu, ständig irgendwelche Letter of Intents zu unterzeichnen.
Ja.
Was mir echt, also das ist nichts weiter, als wir haben uns zum Kaffee getroffen und mal drüber unterhalten und wir könnten uns vorstellen, dass da ist nichts Rechtsverbindliches dran, nur dass man das auch mal ein bisschen einordnet, weil da stehen dann Zahlen von wegen 1000 Volta, ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, aber 1000 Volta wollen wir übernehmen. Ja, macht das erstmal. Wart erstmal bis.
Eine Absichtserklärung, da ist nichts unterschrieben, da kann man auch leider sagen, ich habe jetzt nicht mehr die Absichten.
Genau.
Ja. Deswegen, ich bin da wirklich etwas skeptisch, aber. Vielleicht werde ich als Besseren belehrt.
Ja. Aber was diese Steyr-Thematik angeht, nur um an den Punkt zurückzukommen, da herrscht tatsächlich Verwechslungsgefahr. Aber das ist tatsächlich die echte Steyr Automotive, eben ehemalige MAN-Tochter, die jetzt künftig dann den E-Topaz 600, wie er übrigens heißt, zusammenbauen wird. Aber powered by Super Panther.
Ja, genau. Schön, das wird auch so draufstehen, sagst du,
ne? So steht es drauf. Genau.
Ah, ja. Okay. Aber es ist definitiv etwas, was man ernst nehmen muss. Und auch weiß man, unsere europäischen Lkw-Hersteller auch tun. Also man geht da nicht leichtfertig ran. Das hat man schon immer wieder gehört von allen möglichen Seiten. Der Wettbewerber ist erkannt.
Ja, und ich glaube, da traut sich auch keiner, das kleinzureden. Dafür ist die Präsenz schon zu groß. Ich war bei Daimler Truck auf der Abendveranstaltung vor der Messe, vor Messebeginn. Und da wurde die jetzige CEO Karin Rådström gefragt, wie sie das einschätzt mit den chinesischen Herstellern. Und sie hat sich jetzt hinstellen können und hätte sagen können, die sollen erstmal was Fahrendes auf die Straße bringen. Aber die Antwort war, solange wir unsere Arbeit gut machen, werden wir die Konkurrenz im Griff behalten. Das ist natürlich ein ganz anderes Wording. Das heißt, man setzt sich damit schon auseinander. So interpretiere ich das. Und wenn man den Expertenstimmen links und rechts hört, das wird unser Experte gleich vielleicht ja auch ein bisschen einschätzen können, dann muss man das auf jeden Fall ernst nehmen, was da aus China hier rüberkommt.
Ja, genau. Definitiv. Ja, da kommt vielleicht aber, was ja eben auch auffällt, es sind ja schon jetzt nicht unbedingt auf der Messe, aber in gewissen Internetplattformen im Internet gab es ja schon viele Bilder von chinesischen Lastwagen, die einfach, sagen wir mal, einigen europäischen Modellen schon wirklich dramatisch ähneln. Also wo man wirklich von Nachbauten sprechen darf, ohne Probleme. Es gab einen Fahrzeug, der sieht aus wirklich fast 1:1 wie der aktuelle Scania. Und auch Volvo hat das erwischt. Es gibt auch ein chinesisches Fahrzeug, was wirklich, wo du sofort siehst, das ist die Vorlage, ist vom Volvo abgepaust. Das hört man ja nicht nur von Lastwagen, das gibt es ja in vielen Industriebranchen, dieses Problem.
Ja.
Ist das erlaubt? Das wäre jetzt mal die Frage.
Ja, also ich muss gleich dazu sagen, ich bin weder ein Patent- noch ein Markenrechtler. Aber du kannst davon ausgehen, dass da Menschen am Werk sind, die sich da sehr genau mit befassen, was sie tun dürfen und was nicht. Und insofern ist das erlaubt. Ich glaube, in vielen Fällen ja. Erlaubt rein rechtlich ist es. Wir reden jetzt nicht von einer emotionalen Ebene, sondern nur von einer rechtlichen. Da ist sehr viel möglich, wenn du Wenn du gewisse Details veränderst zum Beispiel, ganz interessant, ich habe in der aktuellen Verkehrsrundschau den Vergleich zwischen einem Windrose-LKW und einem, wie heißen die, Tesla Semi heißt der, der war auch auf der Messe zu sehen. Also der Tesla Semi, wohlgemerkt, ne, fährt ja noch nicht mal so wirklich, in Europa eigentlich noch gar nicht zu sehen. Und dann, also es hat keine zwei Wochen gedauert, dann kam dieser Windrose und der sieht also wie aus dem Ei gepellt genau gleich aus. Da sind ein paar Details anders und ich glaube, das sind dann hinterher die Kniffe, die reichen, damit du das darfst. Ich glaube, ja,
definitiv. Das Konzept ist übernommen vom Tesla Semi, aber finde ich schon in der optischen Sache ist es tatsächlich schon unterschiedlich. Ja, etwas anders sehen wir aus. Es gab eben auch schon LKW, wo wirklich nichts anders ist. Und da bin ich mir also jedenfalls nicht optisch, auch innen wie außen, denkst. Und das ist dann für mich eine Kopie. Und da können wir beide nicht beurteilen, ob das erlaubt ist.
Ja.
Scheinbar ist es ja nicht so einfach, ihnen das zu verbieten.
Nee, oder, offenbar nicht. Und es ist ja auch die Frage, warum macht man das? Da haben wir ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Also wir haben die Antwort bekommen, dass es wie eine Hommage an die europäischen Hersteller ist. Dass es heißt, schaut mal, wir wertschätzen eure Arbeit, deswegen machen wir das nach. Ich glaube, ganz ehrlich, dass das in gewisser Form vielleicht auch eine Hilflosigkeit ist. Jetzt überleg dir mal, die würden mit einem vollkommen anderen optischen Konzept hierher kommen. Jetzt kommt ein Super Panther oder ein Windrose mit einem vollkommen optisch anderen Konzept, mit einem komplett anderen Innenraumkonzept. Wie groß ist denn dann die Hürde, die du übernehmen musst, damit du die potenziellen Kunden davon überzeugst? Der Mensch ist halt nun mal ein Gewohnheitstier und wir sehen ja, was das alleine schon ausmacht, wenn Kabinenkonzepte geändert werden oder wenn jetzt der Actros, wir haben viel drüber geredet, auf einmal eine Platte vorne drauf hat und nicht mehr Lüftungsschlitze, dann geht überall die Diskussion los und ich glaube, dass das insofern einfach eine Notwendigkeit ist der chinesischen Hersteller, um überhaupt eine erste Akzeptanz auf dem europäischen Markt zu finden.
Ja. Ich kann dir aber tatsächlich sagen, ich war natürlich nicht in der Vorstandsebene, aber geschmeichelt war weder jemand bei Scania noch bei Volvo, das kann ich dir sagen.
Das verstehe ich.
Die haben das nicht als Hommage kapiert. Vielleicht muss man ihnen das nochmal sagen, ne, dass das eine Ehre ist. Aber nein, das haben die als geschmeichelhaft haben die das nicht empfunden. Da bin ich mir absolut sicher. Im Gegenteil, ich kann es verstehen. Ich wäre auch auf Deutsch wirklich angenervt, wenn da wirklich eine komplette Kopie von deinem Produkt rumfährt,
was dann
vielleicht irgendwann hierher kommt und die Hälfte kostet, in Anführungsstrichen.
Ja,
aber gut, da so weit sind wir noch nicht.
Übrigens.
Die Hersteller waren auf der IAA ganz klar nicht zu sehen. Man hat es nach Europa, also bisher hat man die nicht hier gesehen.
Aber der Preis auch eine ganz interessante Sache, werden wir auch gleich mit unserem Experten mal drüber quatschen. Ich habe tatsächlich von einem Anbieter einen offiziellen Preis bekommen, Windrose eben. Die wollen jetzt ja erst mit ihrem LKW auf den amerikanischen Markt. Der ist dann natürlich ein bisschen größer, das ist ein 6x4, der dort fahren wird. Der kostet $250,000 und der 4x2, der jetzt gerade für Europa vorbereitet wird, sei dann nochmal ein gutes Stück billiger. Ich sag mal so, wenn der liefert und der technisch auf einem Level mit den europäischen LKW ist, was noch zu beweisen wäre, dann wäre dieser Preis mal eine dicke Kampfansage.
Ja, ohne Frage.
Ja. Wenn der denn haltbar ist auch.
Wie weit die das subventionieren können, wie bei PKW, das ist natürlich uns jetzt nicht hier, können wir nicht beurteilen, aber das wäre heftig, ja.
Ja, definitiv. Das wäre es. Und für PKW gibt es ja Strafzölle jetzt inzwischen für den einen oder anderen Hersteller. Auch da Diskussion drüber, ob das so richtig ist oder nicht. Ich habe mit der ACEA gesprochen, wird auch einen Artikel dazu geben bei der Verkehrsrundschau und Verkehrsrundschau Plus. Die sprechen sich zum Beispiel klar gegen solche Maßnahmen aus. Und das ist der Europäische Verband der Hersteller. Also das ist jetzt nicht so, dass das uneingeschränkt immer gefordert ist, wenn da chinesische Produkte kommen, dann müssen wir die unterdrücken oder so. Und dieses Subventionieren endet natürlich auch, oder die Strafzölle enden natürlich auch in dem Moment, in dem die in Europa produzieren. dann ist nichts mehr mit Strafzöllen. Weil wenn du dann anfängst, wenn du dann anfängst, auf die Batterien Strafzölle zu machen, dann schadest du nämlich auch den heimischen Herstellern.
Ja, klar. Also, ja, das ist alles nicht so einfach. Es klingt erstmal ganz einfach und ja klar, müssen wir das haben, aber es ist eben nicht so einfach, zumal ja die sicherlich auch, wir liefern ja auch immer noch kräftig Fahrzeuge nach China, also jetzt weniger Lastwagen als Pkw, die werden natürlich die Retourkutsche sofort geben.
Ja,
insofern. Ja, bin ich auch äußerst zwiegespalten, ja. Aber gut, vielleicht bleiben wir wieder bei Thema LKW. Wie siehst du, kannst du dich, oder du hast jetzt mit mehreren gesprochen, kannst du was zu den Chancen oder der Hersteller tatsächlich sagen?
Wie? Könnte ich. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, Jan, dass wir jetzt mal, wir nehmen ja schon 20 Minuten auf jetzt, dass wir vielleicht mal unseren Gast mit reinnehmen, oder?
Unbedingt.
Und zwar, das ist, ich war hier schon mal im Podcast zu Gast vor ein paar Monaten, als ich einen Monat nicht da war, hatte ich ja eine kleine Serie über E-LKW gemacht und hatte da unter anderem auch mit Philipp Rose gesprochen. Er ist Director bei Strategy End, das ist eine globale Strategieberatung von PwC. Und ich habe mir gedacht, ich lade Herrn Rose heute einfach nochmal bei uns in den Podcast ein, weil er auch auf der IAA Transportation war, weil er ein Nutzfahrzeug-Hintergrund hat und der hat mal promoviert, ich glaube Fahrzeugtechnik beim Fraunhofer-Institut, irgendwie sowas war das. Also er hat einen Nutzfahrzeug-Hintergrund, kennt sich also auch technisch ein bisschen gut aus und genau, deswegen habe ich mir gedacht, ich hole ihn mal bei uns in den Podcast dazu und sage deshalb an dieser Stelle, hallo Herr Rose und schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
Hallo Herr Fährmann, ich grüße Sie auch.
Herr Rose, ich habe es gerade mit dem Kollegen Jan Burgdorf ja schon ein bisschen besprochen. Wir haben auf der IAA Nutzfahrzeuge oder Transportation heißt sie ja, viele E-LKW-Hersteller aus China gesehen. Und wir haben uns ehrlich gesagt die Frage gestellt, warum interessieren sich chinesische Hersteller überhaupt für Europa? Der Markt scheint in unseren Augen ja eigentlich gesättigt zu sein. Wie sehen Sie das?
Das ist eine spannende Frage und eine ähnliche Feststellung habe ich auch gemacht, als ich durch die Hallen in Hannover gelaufen bin vor einigen Tagen. Also es war ja wirklich erstaunlich, nicht nur wie stark die chinesische Zulieferindustrie vertreten war auf der Messe, sondern auch wie groß die Stände der chinesischen, der asiatischen Truck-Hersteller waren. Da, wo wir von den europäischen Herstellern zumeist dann noch eine Coffee-Bar im besten Fall gesehen haben, habe ich bei dem einen Hersteller tatsächlich, glaube ich, mehrere, also mindestens zwei Bars wahrgenommen. Das zeigt, glaube ich, so ein bisschen den Anspruch, den man da zeigt. War auch ein größeres Kulturprogramm, glaube ich, was neben den Produkten aufgeführt wurde, was jetzt so ein bisschen die chinesische Kultur versucht hat, näher zu bringen. In jedem Fall war es schon tatsächlich beeindruckend, zu sehen, wie viel chinesische Präsenz dann auch auf der Messe war, auf der Konferenz. Wobei man, glaube ich, grundsätzlich sagen kann, dass es wieder eine sehr intensive, für mich beeindruckende Konferenz war, ganz unabhängig davon, ob wir über chinesische oder europäische Hersteller sprechen. Also war schon ein großes Feuerwerk der Produkte.
Mhm. Aber wo kommt dieses Interesse her für den europäischen Markt?
Das ist eine berechtigte Frage. Die Wahrnehmung, die wir auf der Pkw-Seite haben, ist tatsächlich die, dass wir gerade mit der Transition zur batterieelektrischen Mobilität neue Chancen vermuten, gerade für chinesische Player Marktanteile zu erobern. Das sehen wir ja auch schon im chinesischen Markt. Die asiatischen chinesischen Märkte sind ja sehr beliebt auf dem heimischen Markt. Und gleichzeitig handelt es sich noch um eine relativ große Anzahl von Herstellern, die dort um Marktanteile buhlen und auch mittelfristig sehen, dass sie eine Expansion in andere Märkte, in europäische Märkte benötigen, um gewisse global wettbewerbsfähige Stückzahlen dann auch erreichen zu können und entsprechend auch auf dem Weltmarkt eine Rolle zu spielen. Ich vermute, die Logik, die wir auf der IAA Nutzfahrzeuge oder Transportation nun gesehen haben vor ein paar Tagen, folgt einem ganz ähnlichen Narrativ. Das heißt, der heimische Markt, der ist auch relativ stark dominiert von asiatischen Marken. Das heißt, meiner Kenntnis nach sind die europäischen Marken dort relativ wenig vertreten. Ja, das sehen wir jetzt auch gerade in der elektrifizierten Welt auf der Pkw-Seite. Mal gucken, wie sich da die Reise entwickelt, ob die Europäer wieder Marktanteile zurückgewinnen können. In jedem Fall glaube ich jedoch, dass der chinesische Vorstoß in Europa und auch im Nutzfahrzeug ein Stück weit eine logische Konsequenz ist, die jetzt auch mit der Umstellung, insbesondere auf alternative Antriebe, sich Hoffnung machen, größere Marktanteile zu generieren in Europa. Gleichzeitig wissend, dass der Nutzfahrzeugmarkt ein Markt ist, der relativ stabil ist in seiner Größenordnung. Das heißt, das reine Marktwachstum wird vermutlich nicht dafür sorgen, dass asiatische Hersteller große Marktanteile sichern können. Aber ich glaube, das Interesse mit dem technologischen Wandel, Marktanteile zu gewinnen, das ist schon sehr stark ausgeprägt.
Mhm. Denken Sie, dass die chinesischen Hersteller da vielleicht sogar in einigen technologischen Punkten oder vielleicht auch in anderen Punkten den OEMs, die man so aus Europa kennt, irgendwo im Vorteil liegen könnten? Gibt es da irgendwelche USPs, die man ausmachen kann?
Ich denke, ein USP ist, ich will nicht sagen ganz klar, aber könnte auf der Hand liegen. Das ist der gleiche, den wir auch in der PKW-elektrischen Welt sehen, nämlich die Batterie. Die Batteriezellen der meisten Elektro-Trucks kommen ebenfalls aus China, so ähnlich wie das der Fall ist bei den PKWs oder aus Korea oder aus Japan, aber eben im besonderen Umfang aus China, weil dort die aktuell installierten Kapazitäten eben relativ groß sind. Das heißt, auch einige europäische Schwergewichte setzen stark auf chinesische Batteriezelllieferanten oder auch Modul- oder Pack-Lieferanten. Das heißt, das ganze Pack und nicht nur die Zelle wird zum Teil von chinesischen Herstellern zugeliefert. Mhm. In der Logik haben wir dort einen starken USP oder eine starke Dominanz in der Batteriewelt, zum Stück weit vielleicht auch das Herz des elektrischen Trucks von morgen, mit dem man natürlich versucht, jetzt auch einen Vorteil, der Kunden wahrnehmbar ist, zu generieren. Ob das allerdings reicht, als asiatische Marke sich in Europa zu etablieren, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, weil dann doch mehr dazu gehört, als die Technologie, also sprich die Batterie, zu beherrschen.
Mhm. Und die Verfügbarkeit der Batterien bedeutet dann automatisch, dass die chinesischen Hersteller zu einem geringeren Preis hinterher anbieten können? Ist das die richtige Schlussfolgerung?
Das könnte sein, muss aber nicht. Da spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Das sind zum einen natürlich Transportkosten und Transportfaktoren. Das heißt, viele der Batterien werden heute noch in Asien hergestellt und transportiert zukünftig hoffentlich dann auch in Europa, gerade mit dem Hochlauf der E-Mobilität. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich gerade auch seitens der Politik dort ein ziemliches, ich würde sagen, Ringen um die optimale Strategie, gerade mit China, mit Blick auf die Handelsbeziehungen. Jetzt wurde ja gerade vor kurzem angekündigt, dass es sogenannte Strafzölle geben wird auf in China hergestellte Produkte. Die werden es natürlich chinesischen Herstellern nicht einfacher machen, auf der Kostenbasis wettbewerbsfähig zu sein. Und so glaube ich, ist es ein Spiel aus vielen Dimensionen, die nachher darüber entscheiden wird, wie die Kostenposition auch von chinesischen Wettbewerbern in Europa aussieht. Man muss aber auch dazu sagen, die reine Kostenbasis des Produktes ist gar nicht immer das Entscheidende in der Nutzfahrzeugindustrie, denn es geht vielfach auch um andere Faktoren, so etwas wie Zuverlässigkeit, eine Verfügbarkeit eines Servicenetzes für Reparatur- oder Garantiefälle. Das heißt, eine reine Homo economicus-Kaufentscheidung ist hier gar nicht unbedingt vorzufinden. Auch wenn wir über den kommerziellen Bereich sprechen, wo es sicherlich stärker ausgeprägt ist als im Pkw-Bereich, wo es dann auch viel um andere Themen gibt, gefällt mir das Produkt, hat es eine tolle Farbe, fühle ich mich mit der Marke sehr verbunden. Es ist hier sicherlich ein bisschen kommerzieller getrieben, aber es zählen eben, wie gesagt, auch noch andere Faktoren stark in die Kaufentscheidung.
Mhm. Da würde ich gleich auch noch gerne mit Ihnen drüber sprechen, Herr Rose, aber vielleicht vorher noch ein anderer Punkt, der mir bei den Standbesuchen aufgefallen ist. Es war, ich sage jetzt den Hersteller nicht dazu, aber bei einem chinesischen Anbieter wurde mir tatsächlich wortwörtlich gesagt, sie könnten die europäischen Hersteller um 50-70% unterbieten im Preis, ganz egal, welchen Preis jene aufrufen würden. Ist das eher ein PR-Satz oder muss man den im Zweifel sogar sehr ernst nehmen?
Das bedarf wahrscheinlich der konkreten Analyse und des konkreten Projektvergleichs. Ehrlich gesagt, mir wäre kein vergleichbares chinesisches Produkt bekannt, was in der Größenordnung günstiger ist. Aber da kommt es natürlich dann immer auf die Vergleichsbasis drauf an. Ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass der Chinesen natürlich schon einfache Produkte an den Markt bringen. Also wir sehen es gerade im Busbereich, finde ich schon, ist ein erster Vorbote, wo man schon sehen kann, dass sich erste chinesische Marken zumindest, ich sag mal, bemerkbar machen. Etablieren ist vielleicht schon relativ weit gegriffen, aber zumindest bemerkbar machen in Europa und auch Ausschreibungen gewinnen, wenn es um die Vergabe von elektrischen Busflotten geht. Das heißt, dass sie günstige Fahrzeuge anbieten können, aufgrund der Wertschöpfungskette in der Batterie, die wir gerade angesprochen haben, aber auch vielleicht ganz grundsätzlich aufgrund der, ich sag's mal, Ausstattungsstruktur der Fahrzeuge. Das ist mir durchaus plausibel, ob das in der Größenordnung von über 50% liegt, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da einen Kostenvorteil gibt. Natürlich sind die asiatischen, chinesischen Marken auch sehr aggressiv aktuell unterwegs. Ich tatsächlich habe auf der Messe auch Produkte gesehen, die doch erstaunlich ähnlich aussahen zu westlichen Produkten. Und auch auf Nachfrage und in einzelnen Gesprächen wurde uns dann zurückgespiegelt, dass das doch dann ein sehr schönes Produkt ist, wenn das relativ ähnlich aussieht. Also ich glaube, die Wahrnehmung ist auch eine ganz andere, da einen Marktantritt zu haben. Und von daher, glaube ich, wie gesagt, spielen da mehrere Faktoren eine Rolle, ob man tatsächlich über 50% günstiger ist im reinen Fahrzeugangebot. Das würde ich mir gerne nochmal genauer angucken.
Mhm. Wie groß ist eigentlich der Erfahrungsschatz, der in China beim Thema E-Mobilität, ganz besonders im LKW-Bereich, vorherrscht? Steht man da am Anfang oder hat man da schon mehrere Jahre Erfahrung, die man im Prinzip einfach nur in ein neues Design und auf europäische Richtlinien angepasst hier rüberpacken muss?
Ja, eine gute Frage. Was ich wahrnehme, ist, dass wir in China schon eine größere Stückzahl von elektrifizierten Nutzfahrzeugen auf der Straße sehen, das in jedem Fall. Ich glaube, die Konzeptvielfalt geht aber auch ein Stück weit weiter auseinander. Das heißt, ich sehe dort auch relativ viel Bestrebung in Richtung Akkutauschstationen für Nutzfahrzeuge, die wir in Europa zumindest aktuell noch nicht stark sehen und die ich auch von westlichen Herstellern eher als durchaus kritisch gespiegelt betrachtet bekomme. Und ich nehme wahr, dass die Fahrzeuge doch auch deutlich einfacher konstruiert sind mit Blick auf gewisse Sicherheitsanforderungen etc. Das heißt, ja, die E-Mobilität ist da schon auf der Straße. So weit sind wir, glaube ich, in Europa noch nicht. Aber sie ist auch nicht um Längen voraus. Das heißt, wir sprechen hier nicht von einem vollelektrischen Markt, den es bei uns noch gar nicht gibt, sondern da sind jetzt erste Fahrzeuge auf der Straße, aber auch keine Fahrzeuge, die aus meiner Sicht vergleichbar sind mit denen, die wir in Europa zulassen.
Mhm. Halten Sie es denn perspektivisch? Ich meine, beim Thema Elektromobilität im Nutzfahrzeugsektor sprechen wir ja gerade in den schweren Gewichten immer noch von Zukunftsmusik, bis auf wenige Einzelprojekte, die wir bis jetzt sehen. Aber so flächendeckend gesprochen werden wir ja wahrscheinlich, das Jahr 2030 wird ja natürlich immer groß genannt, bis dahin müssen ja auch wirklich signifikante Flotten-Emissionen reduziert sein, laut den Plänen zumindest. Wenn wir uns in diese Zeit mal hineinversetzen Richtung 2030, halten Sie es für realistisch, dass chinesische Lkw-Hersteller den europäischen Vertretern in einzelnen Segmenten wirklich den Rang ablaufen könnten oder wird es auch da noch zu punktuellen Erscheinungen kommen?
Ich glaube schon, dass wir die chinesischen Hersteller ernst nehmen müssen und ich glaube auch, dass sie relativ zeitnah auch mit Produkten versuchen werden, in den europäischen Markt zu kommen, die durchaus insbesondere auch technologisch vom Antrieb ernst zu nehmen sind. Wir haben es ähnlich ja auch auf der Pkw-Seite aktuell gesehen, wo wir durchaus verschiedene chinesische Fahrzeuge sehen, die ja dann auch im Teardown, also in der Zerlegung der Fahrzeuge, der Technologien, interessante Innovationen aufweisen, die durchaus zeigen, dass die Chinesen hier, ich sag mal, zumindest auf Augenhöhe spielen, in der Batterietechnologie teilweise sogar einen Schritt weiter sind. Glaube ich, dass diese technologischen Angebote, die wir von chinesischen Firmen sehen, werden den Markt aufrollen oder auch in einigen Segmenten den europäischen Herstellern den Rang ablaufen werden, das sehe ich noch nicht. Ich glaube, ich hatte es vorhin angedeutet, ich glaube, neben einem guten Fahrzeug gehört zum Erfolgsrezept der Nutzfahrzeughersteller deren Zuverlässigkeit, deren Servicenetz. Ich glaube, es ist ein schwieriger Markt für einen neuen Hersteller, um signifikante Volumina tatsächlich zu erschließen. Und in der Logik ist der Schlüssel zum Erfolg nicht allein durch ein gutes Produkt machbar, was by the way noch zu beweisen wäre. Ich hätte jetzt kein Produkt gesehen auf der Konferenz, wo ich sagen würde, das lässt sich gut vergleichen mit dem, was die westlichen Hersteller oder europäischen Hersteller vorgestellt haben. Mhm. Aber ich glaube auch, selbst wenn dieses Produkt, was, und da bin ich mir relativ sicher, wir schon erwarten können für die nächsten Jahre, dass da was kommen wird, bezweifle ich dennoch, dass es in kurzer Zeit einen sehr großen Markteinschlag haben wird aufgrund der genannten Faktoren.
Ja. Aber das alles wird sich ja in recht naher Zukunft dann zeigen, was die chinesischen Hersteller imstande sind zu leisten und was nicht und wie es auch vor allem auf den heimischen Märkten weitergeht, wie schon angesprochen. Die riesigen Zulassungszahlen sehen wir ja noch nicht, aber das Ganze soll ja zumindest laut den Plänen und Prognosen in den nächsten Jahren so langsam aber sicher Fahrt aufnehmen. Herr Rose, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Äußerung und für Ihre fachlichen Einschätzungen zu diesem Thema.
Ja, herzlichen Dank auch. Hat mir Spaß bereitet und vielen Dank.
Ja, Jan, wieder einige neue Erkenntnisse. Also ich glaube, wenn man es so zusammenfasst, man muss das wirklich ernst nehmen, was da aus China kommt. Und das wäre vielleicht auch noch eine Frage an dich. Ich meine, du bist mit den LKW viel unterwegs, mit einem Chinesen bist du jetzt noch nicht gefahren, glaube ich, aber du bist da ja auch einfach nah an den Herstellern dran. Wie wertest du diese aufstrebenden Ambitionen der Hersteller für den europäischen Markt?
Tja, das ist wieder dieser Blick in die Glaskugel, aber man braucht es ja eigentlich nur mal mit dem Pkw-Markt zu vergleichen. Ich meine, da haben auch erstmal alle, als die ersten Autos aus China kamen, auf irgendwelche Messen standen, alle gelächelt, sag ich mal so. Und mittlerweile sind das richtig gute Autos, die nicht weit weg von unseren Premium-Herstellern sind oder vielleicht sogar auf voll dem gleichen Niveau schon. Ich kann das nicht ganz beurteilen. Ich sag mal so, ich habe jetzt mir auf der Messe einige chinesische LKW angeguckt, also unter anderem Build Your Dream, den Zeig habe ich mir angeguckt und man muss sagen, noch innen drin sind die noch ein ganzes Stück weg von unseren Fahrzeugen, finde ich, also vom Finish. Allein der Geruch des Kunststoffs ist nicht so angenehm, den die ausdünsten. Es ist noch, muss man sagen, sind die für mich ganz klar noch ein Stückchen weiter weg in Sachen jetzt rein, wenn du drin sitzt. Dann, sagen wir so, technisch Verbrenner machen sie gar nicht. Noch ist der Verbrenner hier, wie wir beide wissen, absolut gefragt. Das hängt eben auch ein bisschen davon ab, wie sich der Markt entwickelt. Ja, aber man darf das eben nicht unterschätzen. Jetzt geben wir ihnen noch ein paar Jahre und sicherlich werden die da weiter besser werden. Und dann werden die Kabinen und das Finish der Fahrzeuge wahrscheinlich relativ schnell genauso gut sein. Man sollte man das definitiv nicht unterschätzen und muss das ernst nehmen. Und ich denke schon, dass einige Hersteller hier relativ schnell kommen werden. Mein Build Your Dreams, ich habe es schon mal eingesehen. Ich bin in LKW, nicht mit deutschen Kennzeichen. Aber das sind so, denke ich, so die ersten, die wirklich ja auftauchen werden. Und das wird kommen. Das Ganze wird nicht ganz so einfach werden, wie sie vielleicht glauben, obwohl ich glaube genau, dass sie wissen, was sie auf sich einlassen. Aber anders als bei Pkw, ohne richtiges Servicenetz kannst du hier keinen Blumentopf gewinnen. Das machst du nur einmal und das muss eben funktionieren. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, ein flächendeckendes europäisches Servicenetz zu haben, das wirklich funktioniert, 24/7 innerhalb von kürzester Zeit. Das ist der Knackpunkt, weniger das Produkt, denke ich. Das Produkt haben die relativ schnell. Ja, kann man fragen, ob die irgendwann einen angeschlagenen europäischen LKW übernehmen werden und das Servicenetz übernehmen. Das halte ich auch für möglich. Ich wüsste nicht, wer dafür in Frage kommt, aber man weiß ja nie. Dann kann das schnell gehen. Ich bin mir absolut sicher, dass wir chinesische Lastwagen sehen werden auf unseren Straßen.
Das glaube ich auch. Ja. Gerade weil beim Elektro-LKW einfach auch dieses Thema Service, das ist zwar immer noch ein wichtiges Thema, aber es ist nicht mehr ganz so extrem, wie es beim Diesel der Fall ist.
Da musst du ich vorsichtig, ja, Service, ja, aber du weißt, wir fahren ja viele elektrische Pkw, was die für Probleme, die haben andere Probleme, aber definitiv Probleme. Oh ja, mein Gott,
das,
haben die Probleme.
Das ist leider richtig,
Mein Gott, haben die Probleme. Und wenn du dann, da denke ich schon, du brauchst den Service. Das ist immer dieser Mythos, die gehen nicht kaputt. Vergiss das. Die gehen ja ganz, ganz viel. Mein Gott, haben die Probleme. Also wenn ich unseren Autos brauche und das macht ein Transporteur zweimal mit und wenn er dann nicht irgendwie geholfen wird, innerhalb schnell, dann ist der auf Wiedersehen und ist woanders. Also ich bin absolut der Meinung, die brauchen einen Service. Das sagen immer alle.
Natürlich, natürlich.
Klar, muss keinen Ölwechsel machen und Bremse wird deutlich länger halten und die Komponenten, der Motor wird niemals kaputt gehen. Ich bin mir sicher, dass softwaremäßig da einiges im Argen liegt und das wird hoffentlich als bei chinesischen Lastwagen nicht anders sein als bei europäischen.
Ja, aber ich sehe das trotzdem als ein handelbares Problem an, dass sich auf langfristig verabschieden wird, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, bin auch kein Batteriehersteller, aber eine Bremse wird immer kaputt gehen, aber eine Software hast du irgendwann so weit, dass sie läuft und gut, dachten wir bei unseren Kisten auch, ne? Und dann.
es wird besser. Das ist definitiv, aber ich bin mir sicher, da wird es dann irgendwas das danach geben. Aber definitiv, du hast recht, dass der Elektro-LKW ist nicht so komplex wie ein Verbrennungsmotor. Und die Software sollte man in den Griff kriegen.
Aber wir trotzdem ein Servicenetz brauchen, da sind wir uns einig. Ja, also das ist das ist unabdingbar und ja, damit und steht und fällt viel.
Und das ist nicht ganz so einfach, da bin ich mir absolut sicher. Ja, aber gut, wir werden sehen.
Genau, wir werden sehen und ich glaube sogar schon relativ bald, wenn wir mal gucken, 2024 ist annähernd vorbei. In der zweiten Hälfte der 20er Jahre wurde ja der große Markthochlauf angekündigt. Übrigens dazu bald hier im Interview auch Anja van Niersen, die CEO von Mylands, von dem Konglomerat der europäischen Hersteller. Ich glaube, Volvo Trucks, Daimler Truck und Traton sitzt da drin. Die ein europäisches Schnellladenetz aufbauen wollen für E-Lkw, mit der sprechen wir hier auch im Podcast, welche Pläne es da genau gibt und welche Zeitschiene man da verfolgt, erscheint noch in diesem Jahr die Folge. Und das glaube ich, wenn da jetzt auch langsam aber sicher Zug drauf kommt auf das Thema, dann wird das jetzt in den nächsten 2, 3, 4 Jahren wirklich interessant. Und dann werden wir auch wirklich die ersten mehr E-Lkw auf der Straße sehen. Und dann, wie Philipp Rose schon gesagt hat, es sind Interessenten da, die Interesse an dem europäischen Markt haben, weil sie halt eben einfach wissen, okay, auf dem heimischen Markt geht auch einfach nicht so viel oder sie müssen expandieren, damit man Fahrzeuge los wird. Und dann geht da vielleicht eine ganz neue Konkurrenzsituation los. Und ich bin gespannt, wie die hiesigen Hersteller darauf reagieren werden.
Definitiv. Dürfen wir sein.
Müssen wir sein. Jan, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. War jetzt eine sehr lange Folge mal, aber ich glaube auch ein Thema, über das man sehr viel sprechen kann. Auch da bitte, ich meine, machen wir ja selten hier im Podcast, aber auch gerne Stellungnahmen oder Ihre Gedanken dazu würden uns natürlich auch jucken und interessieren. Also da gerne in den Shownotes mal reingucken. Da gibt es viele Kontaktmöglichkeiten zu uns und wir freuen uns da auf Ihre Meinung, auch wenn Sie nicht unserer Meinung entsprechen natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, Jan, danke. Ja, du musst enden. Ich habe ja,
richtig,
du bist der Moderator heute, nicht ich.
Ja. Ja, dann sage ich danke dafür. In der nächsten Woche hören wir uns wieder.
Genau.
Und freuen uns schon drauf. Wir werden auch da ein interessantes Thema haben, obwohl wir jetzt, glaube ich, noch nicht wissen, welches, aber ich bin mir sicher, es wird interessant sein.
Doch, ich weiß es, glaube ich, sogar schon.
Ja, du weißt es schon, okay.
Ja, nee, ich weiß es doch noch nicht, sorry.
Ah, sorry. Wusste ich so. Ja, genau. Na, wir werden sehen. Es wird was geben und Sie dürfen gespannt bleiben und uns gewogen bleiben. Wir freuen uns jedes Mal, wenn Sie bei uns einschalten.
Genau.
Und bis dahin sagen wir auf Wiedersehen und wünschen jetzt schon mal, das dürfen wir machen, Vize-Freitag, ein schönes Wochenende.
So ist es, genau.
Bis dann. Machen Sie es gut. Ciao. Thank you.